Katrin ist eine begeisterte Gärtnerin. Seit Anfang Sommer mieten wir einen kleinen Schrebergarten am Ende unserer Straße, wo sie seit Anfang Sommer alle Arten von Samen eingepflanzt hat. Es sind Gurken, Zucchinis, Tomaten, Erdbeeren dabei. Und die Freude ist sehr groß, vor allem bei ihr, wenn diese Samen aufgehen und es fruchtet. Das ist ja klar, man gärtnet, um zu ernten. Sie fände es nicht so toll, wenn es nach all ihrer Mühe kein Obst und Gemüse geben würde. So kann man sich echte und unechte Umkehr vorstellen. Und echte Umkehr bleibt letztlich ohne Konsequenz, folgenlos für das Leben, fruchtlos. Echte Umkehr dagegen bringt Frucht hervor. Es bringt Obst und Gemüse der Gerechtigkeit hervor. Oder man kann es einfacher formulieren. Wir sind gerettet durch Glauben allein, aber rettender Glaube bleibt nicht allein. Wir müssen nichts tun oder vorweisen, um von Gott angenommen zu werden. Aber von Gott angenommen zu werden bedeutet, ein neues Leben zu haben. Ein neues Ziel im Leben. Einen neuen Lebenswandel. Wenn Gott uns vergibt, wischt er nicht nur die schiefe Tafel unseres Lebens rein, damit wir selber wieder und weiter drauf schreiben, was wir wollen. Er wischt sie, um darauf seine Geschichte mit uns zu schreiben. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Juden ihre Sünden vor Gott bekannten. Das Volk hat aber nicht beim Sündenbekenntnis aufgehört. Sondern vertreten durch die Leiter des Volkes hat das Volk angekündigt, dass es eine feste Abmachung machen will, die zum erneuten Lebenswandel führen soll. Heute sehen wir, was das konkret bedeutet. Sie gehen erneut einen Bund mit Gott ein und legen es schriftlich fest. Und dabei nimmt sich das ganze Volk vor, ihr ganzes Leben und ihren Gottesdienst entsprechend Gottes Willen zu führen. Das haben wir gerade gelesen. Also auf ihre Worte der Buße wollen sie also Taten folgen lassen. Sie reden nicht nur dahin, ihr bloßer Lippenbekenntnis, sondern ihre Umkehr ist ganzheitlich. Das ist, was wir sehen. Ja, sie umfasst das ganze Leben. Lass uns das Stück für Stück schauen im Text. Erstmal, das ganze Volk ist beteiligt. Das sehen wir in Versen 2 bis 29. Da haben wir drei Gruppen von Unterzeichnern, die präsent sind. Die erste Gruppe ist Nehemia, der Statthalter, und wohl ein Assistent oder Sekretär namens Zedekia. Und dann kommt die zweite Gruppe gleich. Das ist die Gruppe der Priester, also die geistliche Leiter des Volkes. Und das sind nicht nur Individuen, die aufgelistet sind, sondern auch Familien von Priestern. Denn einige von diesen Namen weisen auf Menschen hin, die schon vor knapp 80 Jahren nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Ja, also man muss mehr Leute vorstellen, die hinter diesen Namen stehen. Die dritte Gruppe war die Gruppe der Leviten, Verse 10 bis 14. Und dann kommen ab Vers 15 die Häupter des Volkes. Auch hier sind nicht nur Individuen, sondern auch Familien aufgelistet. Ja, das sind insgesamt 84 Namen, die aufgelistet sind von einzelnen Menschen und Familiengruppen. Nun, warum ist es wichtig, dass all ihre Namen auf dieser Urkunde stehen? Würde es nicht reichen, wenn Nehemia und vielleicht noch der Höhepriester und vielleicht ein paar anderen das macht? Warum alle 84, die das ganze Volk dann repräsentiert? Offensichtlich will das Volk nicht nur, dass das bloß repräsentativ für sie getan wird, sondern dass sie auch eine direkte Verbindung zu dieser Urkunde haben. Generationen später sollen ihre Kinder sich dieser Urkunde schauen und den Namen ihrer Väter, ihrer Familie, ihrer Sippe sehen und deren Unterschrift sogar erkennen können. Ja, die sie mit eigener Hand unterschrieben haben. Und dann sich neu bewusst machen, wow, auch sie, ganz persönlich, auch sie gehören zu diesem Bund. Es ist nicht nur allgemein gemeint, auch sie, ihre Familie, ihre Väter, sie. Es ist ganz persönlich. Sie als Einzelne oder als Familie werden persönlich angesprochen und gehören ganz persönlich zu diesem erneuten Volk. Ihr Lieben, nur nebenbei, das ist eine der Auswirkungen von Mitgliedschaft in einer Ortsgemeinde. Ja, wir sind durch den Glauben automatisch Teil des Volkes Gottes und der weltweiten Gemeinde Christi. Aber es wird konkret und persönlich, wenn wir in einer Ortsgemeinde mit Namen aufgelistet sind. Die geistliche Realität wird damit spürbar. Es ist nicht nur allgemein, abstrakt. Wir spüren es. Es ist konkret. Da ist eine Liste mit meinem Namen drauf. Wenn du mehr über Mitgliedschaft in dieser Gemeinde hören möchtest, lass uns ins Gespräch kommen am Ende des Gottesdienstes. Ist es aber nur eine Sache der Familienoberhäupter? Sind nur die Väter dabei und darüber begeistert, aber die Rest der Familie gar nicht so begeistert ist? Kinder, ist das wie, wenn Papa wirklich begeistert über etwas ist, aber Mama, die Geschwister und auch du alle denken, ach, das ist doof. Papa schon wieder. Muss es sein. Catherines Vater macht ständig Gartenarbeit, also das läuft irgendwie in der Familie. Ich saß einmal komfortabel auf meinem Sessel, im Haus meiner Schwiegereltern, da waren auch Catherine, ihre Mama und Schwester, die gechillt haben. Auf einmal kommt Catherines Papa und sagt, wir gehen jetzt alle draußen und machen Gartenarbeit. Und keiner hat was gesagt, aber alle wussten, was jeder dachte. Ich habe Catherine gefragt, ob ich diese Geschichte erzählen kann, keine Sorge. Ja, wir waren nicht so begeistert. Das war nur eine Sache von ihrem Vater in dem Moment. Das ist aber nicht der Fall hier. Das ganze Volk ist dabei. Schau auf Vers 29. Es sind nicht nur die Priester und Leviten, sondern auch das übrige Volk, heißt es. Mit ihren Frauen und Kindern. Und wahrscheinlich übrigens Kinder so jung wie die Jüngsten hier im Raum. Denn es geht um alle, so steht da, alle, die es wissen und verstehen konnten. Das heißt, alle, die alt genug waren, um zu verstehen, was da gerade gelaufen ist. Kinder, wir hatten schon mal im Buch Nehemia gesehen, wie Kinder an vorderster Front des Geschehens sind. Und hier ist es nicht anders. Auch sie haben einen Platz im Volk. Sie sind nicht nur da, weil ihre Eltern da sind. Auch sie werden eingeladen, Teil dieser Schar zu sein und sich persönlich damit auseinanderzusetzen, sich ebenfalls festzulegen, ebenfalls den Bund mit anzuschließen. Das ist auch der Fall hier in dieser Gemeinde. Kinder, ihr seid nicht hier, weil eure Eltern euch nicht alleine zu Hause lassen möchten oder weil sie keine Babysitter Sonntagvormittag finden. Ihr kommt nicht nur mit, weil die ganze Familie sonntags gemeinsam sein muss, sondern ihr werdet persönlich eingeladen, Gott selbst zu erleben und euch persönlich für ihn zu entscheiden. Ihr dürft euch ganz persönlich angesprochen fühlen. Ferner sind nicht nur Israeliten erlaubt, sich diesen Bund anzuschließen, sondern, wir haben es gelesen, auch Menschen aus den anderen Völkern, die sich dem Gott Israels zugewandt haben. Das zeigt, dass es schon im Alten Testament Gottes Plan war, dass auch Nichtjuden durch den Glauben Teil des Bundesvolkes sein könnten. Also sind alle dabei. Das ganze Volk. Juden wie Nichtjuden. Da ist Platz für alle. Keiner ist ausgeschlossen. Das war ein ganz besonderer Moment für dieses Volk. Da erfüllt sich eine lang ersehnte Hoffnung des Volkes. Israel hatte eine sehr abtrünnige Geschichte. Aber auch in den dunkelsten Momenten gab es treue Menschen in Israel. Zum Beispiel die 7000 Propheten zur Zeit Elias, die treu zu Gott hielten und ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt haben. Dennoch war es die Sehnsucht der Gerechten im Volk Gottes, dass nicht nur ein Überrest, sondern wirklich das ganze Volk von Herzen Gott dienen würden. Solche Zeiten hatte Gott auch durch die Propheten vor Jahrhunderten verheißen. Für Nehemia und Esra und andere, die diese Verheißungen kannten, war deshalb dieser Tag sehr, sehr besonders. Während sie da stehen und über diese große Schar von Menschen, von gläubigen Juden und Nichtjuden hinausschauen, erfüllt sich scheinbar die Verheißungen Gottes direkt vor ihren Augen. Was für ein besonderer Moment, Teil dieser Zeit zu sein. Ja, Gott brachte dieses Volk nicht nur zurück ins Land und in die heilige Stadt Jerusalem. Er zog die Stadt Jerusalem nicht nur wieder aus der Asche und den Trümmerhaufen, sondern das Volk gibt sich nun als Ganzes Gott hin. Auch Fremde und Heiden sind zu ihnen gekommen, um über Gottes Wege belehrt zu werden und auf seinen Pfaden zu wandeln. Auch das war verheißen von den Propheten. Jesaja 2 spricht davon, wenn ihr später lesen möchtet. Also sie bezeugen live die Erfüllung von Verheißungen. Ein bewegender Moment. Also gibt sich das ganze Volk hin. Ferner, das Volk gibt sich auch ganz hin. Ja, bisschen anders. Das ganze Volk gibt sich hin und das Volk gibt sich ganz hin. Das ganze Leben ist betroffen. Das sehen wir in den Versen 30 bis 40. Die Hinwendung des Volkes zu Gott ist nicht nur zum Teil, sondern ganzheitlich. Sie schwören und verpflichten sich mit einem Eid, dass sie allen Geboten, Rechten und Satzungen des Herrn folgen werden. Vers 30. Alle Lebensbereiche, zu denen das Gesetz Gottes etwas sagt, werden sie dem Willen Gottes unterordnen, ohne Wenn und Aber. Ja, das ist allumfassend. Das Volk sagt das aber nicht einfach so hin, ja, wie eine Floskel, ohne sich Gedanken zu machen. Sondern wir sehen, dass sie sich Gedanken machen, weil sie machen es an bestimmten Sachen konkret. Ja, in den folgenden Versen nennen sich spezifische Sachen, worauf sie achten wollen. Nun, damit sagen sie nicht, dass sie nur diese Gebote befolgen wollen, sondern das Volk weiß aus ihrer Vergangenheit, wo es als Volk besonders anfällig ist, zu fallen. Und das sind Bereiche wie Familienleben, wie sie mit Zeit und Arbeit umgehen, wie sie mit Geld und mit sonstigen Ressourcen umgehen. Sehr relevant für uns, oder? Das sind die Bereiche, die uns betreffen. Und so lasst uns diese Bereiche nachgehen und schauen, wie das Volk in der Vergangenheit das erlebt hat und was sie sich jetzt vornehmen. Und wir können auch Prinzipien für uns ziehen. Zuerst, Vers 31, die Ehen, beziehungsweise die Mischehen. Ehen zwischen Gottes Volk und fremden Völkern. Nun, das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, warum sie sagen, sie wollen das nicht mehr erlauben. Das hat nicht mit, also weil sie ethnisch anders sind, dann haben wir mit denen nichts zu tun. Denn es gab in Israels Geschichte auch Ehen mit Nicht-Israeliten, die ganz okay waren in Gottes Augen. Entscheidend war, welchem Gott sie dienen, diese andere Völker. Und aus Israels Geschichte wurde klar, dass das Volk Gottes durch Ehen mit Nichtgläubigen immer abtrünnig geworden sind. Von kleinsten bis zum höchsten. Salomo zum Beispiel, das wird ganz, ganz betont. König Salomo verlässt den Gott Israels, weil er die Götter seiner Frauen gefolgt ist. Das ist auch eine Warnung für uns heute. Und ich möchte die Singles unter uns ansprechen. Im Neuen Testament sehen wir, dass dieses Prinzip fortgesetzt wird. Es ist nicht Gottes Willen, dass Christen mit Nichtchristen heiraten. Das ist nicht, um uns einzuengen in unseren Optionen, sondern um uns zu schützen. Unsere Beziehung mit Gott ist wichtiger als jede menschliche Beziehung. Und wir gefährden sie, wenn wir uns auf Nichtgläubigen, Ehe mit Nichtgläubigen einlassen. Nun, da gibt es natürlich eine Ausnahme. Wenn du als Nichtgläubiger, Nichtgläubiger geheiratet hast und dann du zum Glauben gekommen bist, natürlich, das ist gut vor Gott. Du bleibst in dieser Ehe, das ist auch gewollt von Gott. Hier geht es darum, wenn wir noch nicht verheiratet sind und uns überlegen, wer könnte ein Ehepartner sein. Die Bibel ist da ganz klar. Zweiter Bereich, der Sabbat und andere heiligen Tage in Vers 32. Der Sabbat war der Tag in der Woche, den Gott seinem Volk zur Ruhe und zum Gottesdienst gegeben hat. Der Sabbat wurde dem Volk zu einem Zeichen des Bundes von Gott mit dem Volk gegeben. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 31. Das wird als Zeichen des Bundes zum Ausdruck gebracht. Durch das Einhalten des Sabbats sollte das Volk nicht nur ruhen und Pause machen, sondern auch zeigen, dass sie als erlöstes Volk für Gott ausgesondert waren. Im Laufe seiner Geschichte hat das Volk aber ihn immer mehr vernachlässigt und nicht eingehalten. Es zeigte damit, die Beziehung mit Gott haben sie nicht ernst genommen. Und zu Nehemias Zeit lauerte eine weitere Gefahr in Bezug auf den Sabbat. Der Sabbat konnte auch durch die Hintertür gebrochen werden. Indem man zwar selber die Arbeit in den Feldern nicht tat, aber sich auf Handelsverkehr mit Fremden einließen. Was ebenfalls dazu führte, dass das Volk den Sabbat nicht heiligt. Und deswegen diese Verschärfung, dass man auch keine Arbeit durch Fremde in ihrer Mitte erlaubt. Die Sabbatgebote lassen sich nicht mehr eins zu eins direkt übertragen in unsere Zeit. Trotzdem dürfen wir klare Prinzipien für uns erkennen. Steht Gott in unserem Zeitplan an oberster Stelle? Dass wir bereit sind, Dinge fallen zu lassen, um unseren Fokus auf ihn zu lenken? Oder sind wir zu sehr mit dem Alltagsgeschäft beschäftigt, dass wir ihn vernachlässigen? Wir sind für Gott ausgesondert. Wird das in unserer Zeit, wie wir mit unserer Zeit umgehen, widerspiegelt? Der dritte Bereich, den Sie hier ansprechen, Geld. Oh, Geld, off limits. Wir reden nicht drüber. Aber Gott ist es nicht off limits. Vers 33 bis 35. Der Tempeldienst in Israel wurde durch das Spenden des Volkes unterstützt. Diese Spenden waren festgeschrieben, wie viel jeder und wie oft geben musste. Das Volk legte sich jetzt wieder fest, wie viel jeder von seinem Geld dem Werk des Herrn spenden wird. Und das Volk versteht damit, dass ihr Geld dem Herrn gehört. Und er hat Anspruch drauf. Und er will, dass das Volk durch großzügiges Geben den Gottesdienst in Israel unterstützt. Nun auch, das lässt sich nicht direkt übertragen. Also wir nehmen jetzt nicht ein Drittel Schekel unserer Monatsgehalt. Also ich habe keine Ahnung, wie viel ein Drittel Schekel wäre sowieso. Und im Neuen Testament haben wir keine feste Summe oder Prozentsatz, die genannt wird, wie viel wir der Gemeinde geben sollen und dem Werk des Herrn spenden sollen. Aber das Prinzip gilt ganz klar weiterhin. Es wird erwartet von Gläubigen im Neuen Testament, dass sie das Werk der Gemeinde finanziell großzügig unterstützen. Gott hat Anspruch auf unser Geld. Und dann in den letzten Versen 36 bis 40 sehen wir Gottes Anspruch auf unsere Ressourcen. Sie stellen alles zur Verfügung, damit das Werk in Gottes Haus verrichtet wird und die Leviten und Priester von ihrem Dienst leben können. Ja, nichts wird vorenthalten. Und was besonders betont ist, ist dieses Wort, das Erste, die Erstlingsgabe. Das Erste gehört Gott. Ja, das wird dreimal betont, Vers 36, 37 und 38. Gott kommt zuerst in allem. Nun ist das auch, wie wir über unser Hab und Gut nachdenken? Geben wir ihm das Erste, das Beste oder nur so, was übrig bleibt? Das Volk damals verstand. Gott will nicht nur das ganze Volk, er will auch sein Volk ganz. Und wir dürfen uns ebenfalls herausfordern lassen. Meinen wir, es reicht, wenn ich Gott nur einen Teil von mir gebe? Ist es okay, diesen oder jenen Bereich für mich zu behalten? Nein, Gott will uns ganz. Wir können nicht sicher sein, ob unsere Umkehr zu Gott, unser Leben im Glauben oder unsere Beziehung zu ihm gesund ist, wenn wir nicht bereit sind, ihm alle Bereiche unseres Lebens zu unterordnen. Denn Gott errettet uns für sich selbst. Er will uns ganz. Unser Geld, unsere Zeit, unsere Sexualität, unsere Wahl des Partners, unsere Wahl der Freunde sogar, unser Besitz, alles. Er will auf die schiefe Tafel schreiben. Aber warum ist ihm das alles so wichtig? Warum fordert er alles von seinem Volk? Weil er für sein Volk in dieser Welt eine ganz besondere, große Berufung und Rolle hat. Dazu kommen wir im letzten Punkt, ganz für Gott berufen. Dieses Leben, das Gott von seinem Volk fordert und das durch sein Gesetz zum Ausdruck kommt, steht nicht im leeren, luftleeren Raum da. Es ist nicht, weil er denkt, oh, sonst wird mein Volk langweilig werden oder so, gelangweilt werden oder so. Es ist auch nicht willkürlich aus dem Luft gegriffen. Es ist auch keine Rückzahlung an ihm. Vielleicht oft ist das unser Denken. Ja? Er hat uns gerettet, jetzt müssen wir was tun für unsere Errettung. Gottes Gnade können wir uns niemals verdienen, nicht im Vorhinein und auch nicht im Nachhinein. Das ist keine Rückzahlung. Sondern Gott ruft sein Volk zu einem neuen Lebenswandel, weil sein Volk das große Privileg und die Verantwortung hat, ihn in dieser Welt zu reflektieren. Heilig zu sein, wie er heilig ist. Dementsprechend will er unser ganzes Leben erneuern, absondern und heiligen. Es ist wie ein altes Auto, das sich im Schrottplatz befindet. Da kommt ein wichtiger, reicher Mann und sieht es und sagt seinen Mechanikern, ich möchte dieses Auto jetzt gebrauchen, stell es bitte so wieder her, dass es meiner Würde entspricht und Menschen sehen können, dass es mir gehört. So ein Auto braucht nicht nur ein bisschen Ausbesserung, sondern eine Generalüberholung. Alle Teile müssen erneuert, saniert, instand gesetzt werden. Und das will Gott mit seinem Volk machen. Ja, die Wege, die er für uns vorbereitet hat, also seine Gesetze, seine Gebote, das zeigt uns, wie er ist. Und das hilft uns, mehr und mehr wie er auszusehen. Und er will alles, was sein Volk ist und alles, was es hat, erneuern und gebrauchen für dieses höhere Ziel, ihn zu reflektieren. Und dadurch wird sein Name in der Welt groß gemacht. Die Abmachung dieses Volkes sollen wir nicht lesen als eine Art und Weise, wie das Volk Gott manipuliert, ihn quasi auf ihre Seite wieder zu gewinnen, Dinge selbst wieder gut zu machen oder Gott zu zeigen, dass sie seiner Wiederannahme wert sind. Das ist nicht das Ziel dieses ganzen Geschehen, was wir hier sehen. Sondern diese Abmachung ist wie die Ankündigung einer Generalüberholung vom Volk, eine Instandsetzung. Denn das Ziel dieser Abmachung und überhaupt der großen Wiederaufbauaktion Nehemias seit dem Anfang ist, dass Israel wieder seine Berufung in der Welt erfüllt, die während dem Exil nicht so möglich war. Denn wir dürfen nämlich diese Abmachung nicht losgelöst von ihrem Kontext lesen, sei es im Buch oder grundsätzlich der ganze Bibel. Erinnern wir uns, was Nehemia seit Anfang an treibt. Es ist Gottes Name, es ist die Ehre von Gottes Name, dass Gottes Name vor allen Menschen hoch und heilig zu halten ist. Ja, das brachte Nehemia in seinem Gebet in Kapitel 1 zum Ausdruck. Ebenfalls brachte das Volk das Gleiche in seinem Gebet im Kapitel 9 zum Ausdruck, wie wir letzte Woche betrachtet haben. Aber wie kann das geschehen? wenn die Stadt, die Gottes Name trägt, in Schutt und Asche liegt? Und wie kann das geschehen, wenn das Volk, das Gottes Name trägt, verwahrlost ist? Das kann nicht sein. Deshalb muss Gottes Volk aus allen Völkern wieder gesammelt werden. Darum muss die Stadt Gottes, wo sein zweiter Wohnsitz ist, wieder aufgebaut und bewohnt werden. Aber damit ist die Aufgabe noch nicht fertig. Ihr Leben im Land muss entsprechend Gottes Willen sein, damit sie ihn auch wirklich reflektieren können. Deswegen war das Buch Nehemia noch nicht zu Ende nach der Fertigstellung der Mauer in Kapitel 6. Oder warum die Einweihung der Mauer hinausgezögert wurde. Es ist nicht direkt in Kapitel 7 stattgefunden, sondern erst in Kapitel 12, zu dem wir noch nächste Woche kommen. Es musste nämlich noch ein geistlicher Wiederaufbau stattfinden. Und so wurde das Volk von den Völkern erstmal abgesondert. Das Volk tat Buße, wie wir letzte Woche betrachtet haben. Und jetzt geben sie sich erneut dem Gesetz und dem Tempeldienst hin. Damit klar zum Ausdruck kommt, Gott ist in der Mitte dieser Nation. Gott herrscht wieder unter ihnen. Gott kann wieder durch sie bekannt gemacht werden. Sie reflektieren ihn wieder. Dadurch erfüllt das Volk die Rolle und den Auftrag, die sie damals durch Mose am Fuß des Berges Sinai bekommen haben. Später könnt ihr auch das lesen, 2. Mose 19, das ist ihr Auftrag, ein Königreich der Priester zu sein, der Welt zu zeigen, wie herrlich Gott ist. Gott eine heilige Nation zu sein, lebendiges Hinweisschild auf ihn. Durch dieses Volk soll Gottes Name groß gemacht werden. Durch das Volk werden Gottes Macht, Weisheit, Liebe, Güte zur Schau gestellt. Und erst damit ist die Arbeit fertig. Offensichtlich hat Israel immer wieder gescheitert. Nehemia mit dem Volk hoffen nun, dass diese Generation diejenige sein wird, die diese Berufung endlich erfüllt. Aber es wird nicht lang dauern und die Israeliten werden wieder diese hohe Berufung vernachlässigen. Am Ende dieses Buches sehen wir, dass das Volk nicht lang dabei bleibt. Und in der Tat schließt die Zeit des Alten Testaments mit Maleachi, einem Prophet, der das Scheiden des Volkes aufdeckt, weil es weder dem Gesetz folgt noch dem Tempeldienst reinhält. Und es wurde in den folgenden Jahrhunderten zwischen den zwei Testamenten, also 400 Jahre, nicht besser. Das Volk wurde weiterhin von Nationen drumherum überrumpelt. Die Stadt und das Volk waren immer noch keine guten Reflektoren. Es ging aber nicht nur den Juden so. Und vor den Juden scheiterten alle Menschen. Denn Gott hatte eigentlich von Anfang an die Aufgabe, ihn zu reflektieren, an alle Menschen gegeben. Das ist die Bedeutung von dieses Ebenbild, dass wir Ebenbild Gottes sind. Wir sollen ihn reflektieren in der Welt. Aber diesen Auftrag, den er an Adam damals gegeben hat, ist schnell kaputt gegangen. Adam und alle seine Nachkommen nach ihm, einschließlich du und ich, haben gescheitert. Wir reflektieren Gott, der vollkommen liebt, der vollkommen gut ist, vollkommen gerecht und rein ist. Wir reflektieren ihn nicht mit unserem Mangel an Liebe und Güte und Gerechtigkeit und Reinheit. Wir reflektieren ihn ganz schlecht. Also sind wir alle, nicht Juden und Juden, zusammen durchgefallen. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus kam als Mensch auf diese Erde, Gottes Sohn als Mensch. Und auf diese deuteten alle die Propheten hin. Er war die endgültige Verheißung aller Verheißungen. Endgültige Erfüllung, sorry, aller Verheißungen. Und er reflektierte und verherrlichte Gott durch sein vollkommenes Leben, sein vollkommenes Einhalten des Gesetzes, seinen vollkommenen Gottesdienst. Reflektierte ihn perfekt, ohne irgendwelche Makel, Dennoch wurde er von Gott bestraft, als wäre er Sünder. Denn Gott nahm die Sünde der Menschen und rechnete sie Jesus an. Und wenn wir in Jesus glauben, werden unsere Sünden reingewaschen. Und der Zorn Gottes, den wir alle verdienen, weil wir seinen Namen durch unseren Lebenswandel, durch den Schmutz gezogen haben, wurde durch Jesu Opfer abgewandt. Sein Zorn wurde durch sein Opfer abgewandt. Und das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und ich möchte dich einladen, falls du das noch nie gemacht hast, dein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Ich möchte dich einladen, Jesu Opfer für dich im Glauben anzunehmen. Komm mit mir nach dem Gottesdienst ins Gespräch, wenn du mehr darüber wissen möchtest. Die gute Nachricht endet aber nicht mit der Errettung von der Sünde. Denn in Christus wird nicht nur unser früheres Scheitern vergeben, sondern auch ein neuer Lebenswandel ermöglicht und erwartet. Gott rettet uns nicht nur von etwas, sondern zu etwas. Gott rettet uns für ihn. Gott macht aus allen, die glauben, aus allen, die in Jesus Christus sind, sein besonderes Eigentum mit einem ganz besonderen Auftrag. Das macht das Neue Testament ganz deutlich. Ich lese zwei Stellen. Erste Stelle, 1. Petrus 1, 18 bis 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als einem makellosen und unbefleckten Lammes. Oder wie wir in der Textlesung hatten, Titus 2, Vers 14. Jesus hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Habt ihr das gehört? Jesus hat uns nicht nur von Sünde, Schuld und Gotteszorn losgekauft, sondern auch von unserem frühen Lebenswandel. Das heißt, er hat einen neuen Lebenswandel für uns bereitet, der möglich ist in ihm. Das Volk hat damals zur Zeit Nehemias versucht, Gott zu reflektieren und seinen Namen mit ihrem ganzen Leben zu verkünden und groß zu machen, aber leider ohne Erfolg. Durch Jesus Christus ist es aber möglich. Und du darfst es für dich erwarten. Geschwister, oft hören wir die Lügen des Teufels oder vielleicht unsere eigenen Lügen. Ich kann es. Ich kann nicht anders. Oder diese ganze Sache gilt allen, aber nicht mir. Das stimmt nicht. In Christus kannst du das erwarten, dieses neue Leben erwarten. Und in dieser Erwartung vorangehen mit aller Zuversicht. Das ist die hohe Berufung eines jeden Christen, unseren wunderbaren Gott mit unserem ganzen Leben zu reflektieren. Und so, ihr Lieben, lasst unser Anliegen das sein, in jedem Lebensbereich, sei es in der Familie, in der Arbeit, in den Alltagsgeschäften, in der Schule, in der Freizeit, in meiner Gedankenwelt, in meinen Prioritäten. Lass ihn hervorleuchten. Lass uns ihm unser ganzes Leben als Opfer, als lebendige Gottesdienst darbringen und ihm es ganz zur Verfügung zu stellen. Ja, das ehrt Gott und freut ihn riesig. Genauso wie die ein, zwei Obst und Gemüse Catherine so viel Freude beim Gärtnern bringen. Das freut Gott. Ich bete.